HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Am Morgen sagen 80 Haare: Mach's gut, wir gehen ein bisschen aus. Sie lassen sich nicht überreden, nee. Hauen ab und machen sich nichts draus. Mein Kumpel schickt eine bunte Karte mit besten Grüßen aus Lausanne. Wir haben nächtelang geredet. Jetzt krieg ich Karten dann und wann. Und ich schreib dir groß an die Tür: Geh du nicht auch noch weg von mir. Und ich schreib dir groß an die Tür: Geh du nicht auch noch weg von mir.
Sommer 1989. Tausende von DDR-Bürgern in den Botschaften in Prag, Ost-Berlin, Warschau, Budapest. Ungarn öffnet schließlich die Grenzen, lässt 30.000 DDR-Bürger nach Österreich ausreisen. Sonderzüge aus Warschau und Prag mit 6.000 DDR-Flüchtlingen. Tausende versuchen, auf die Züge aufzuspringen.
Mit unter den DDR-Flüchtlingen Joachim Kretschel, 22 Jahre alt, Sohn des evangelischen Pfarrers Werner Kretschel. Der ist als Superintendent für 24 Gemeinden in Ostberlin zuständig. 30 Jahre später, im Sommer 2019, veröffentlicht Werner Kretschel das Buch »Die Macht der Kerzen«. Eine Zusammenstellung seiner persönlichen Tagebucheinträge von damals, Erinnerungen, Erfahrungen.
4. September. Erste Montagsdemonstration in Leipzig, entstanden aus dem Friedensgebet in der evangelischen Nikolaikirche. 1200 Teilnehmer. 4 Wochen später fast 20-mal so viele Teilnehmer. Sie wollen Veränderung. Hier, in der DDR.
Und ich schreib dir groß an die Tür: Geh du nicht auch noch weg von mir.
Gerhard Schöne, 1988. Werner Kretschels Pfarrhaus in Berlin-Pankow ist seit 25 Jahren Treffpunkt von Regimekritikern, ausreisewilligen Bürgern, die politisch unter Druck gesetzt werden. Für viele ausländische Journalisten ist Kretschel Ansprechpartner, er spricht gut Englisch. 3. Oktober 1989. Gesprächsvorladung für Werner Kretschel beim zuständigen SED-Kreisvorsitzenden. Im Hinausgehen die klare Drohung, jeder, der sich dem Sozialismus entgegenstelle, müsse mit der chinesischen Lösung rechnen. Einem Massaker wie einige Monate vorher auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Am Nachmittag Interview mit der BBC, schon seit langem anberaumt.
Ich erzählte von meiner Begegnung am Vormittag mit dem Genossen Franke in Oranienburg. Die Interviewer waren wie elektrisiert, als ich ihnen von dessen Schlussbemerkung, dass die Opposition in der DDR mit einer chinesischen Lösung rechnen müsse, berichtete. Damals war ich bei meinem Reden im Interview so naiv, DDR-Mensch, dass ich glaubte, meine auf Englisch gegebenen Antworten seien ja nicht gefährlich, weil die Leute von der Staatssicherheit dies gar nicht verstehen könnten. Wie rasend schnell in der westlichen Medienlandschaft so eine Nachricht um die Welt läuft, bekam ich am späten Abend zu spüren. Das Telefon klingelte. Aus den USA rief der Starreporter Robert Siegel vom National Public Radio an.
Das Wort chinesische Lösung ist in der Welt. Seit Jahren warten viele DDR-Bürger auf eine Öffnung wie in der Sowjetunion, dem großen Bruder, Glasnost, Perestroika.
Zwei Brüder saßen stolz auf ihrem Thron, ein jeder in dem seinen Vaterland, der eine groß, der andere auch nicht ohne. Zwei Tagesreisen herrschten sie entfernt, der Große lud den Zweiten oft zum Kegeln, er hatte freilich auch den längeren Arm, der Kleine war gelehrig in den Regeln und durfte gut trainiert nach Hause fahren.
Stefan Kraftschick, 1987. Die Altstalinisten in der DDR schotten sich ab. Vehement.
7. Oktober 1989. 40. Jahrestag der DDR. Pompöse Staatsfeierlichkeiten mit Gast Michail Gorbatschow. Auf den Straßen dagegen in Leipzig, Dresden und anderen Städten große Demonstrationen. Gorbi, hilf! Stasi und Polizei prügeln das Volk zusammen.
In Berlin-Prenzlauer Berg droht in der Gethsemane-Kirche die Situation zu eskalieren. Kurz zuvor hat die evangelische Gemeinde ihre Tore für alle Oppositionellen geöffnet, auch für Nichtchristen. Mahnwachen waren möglich, Protestplakate ohne Gefängnisstrafe. Der evangelische Landesbischof Gottfried Forck und Superintendent Werner Kretschell werden zur Hilfe gerufen.
Als ich an diesem 7. Oktober dort ankam, war ein geradezu gespenstisches Szenario zu beobachten. In der Straße vor der Kirche standen hunderte friedlich demonstrierende Menschen auf dem Bürgersteig. Viele von denen am Straßenrand Stehenden hielten Kerzen in ihren Händen. Auf der anderen Straßenseite bewegten sich offensichtlich Mitarbeiter der Staatssicherheit in Zivil. Völlig willkürlich rannten in unregelmäßigen Abständen einige dieser Stasi-Leute auf die andere Straßenseite und zerrten einen Demonstranten aus der friedlichen Menge, um ihn gewaltsam auf die Ladefläche eines in der Nähe geparkten LKW zu bugsieren. Ich erfuhr von Demonstranten, dass sich angesichts der sichtbaren Anwendung von Gewalt ganz unerwartete Sympathiebekundungen rings um die Gethsemane-Kirche ereigneten. Hin und wieder flog nämlich von irgendeinem Balkon der umliegenden Mietshäuser ein Blumentopf auf die leicht auszumachenden Stasi-Leute. Auch die U-Bahn-Fahrer, die nicht weit entfernt von der Gethsemane-Kirche ihre gelben Schlangen über die Hochbahntrasse der Schönhauser Allee führten, verlangsamten das Tempo ihrer Züge auf eine so ungewöhnlich langsame Geschwindigkeit, dass jeder verstehen konnte, hier rollte eine der vielen Solidaritätsaktionen für die Demonstranten ab. Viele Sonderzüge nach Pankow.
8. Oktober in Berlin, wieder Demonstrationen, Gewalt, Verhaftungen. 9. Oktober, Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche.
Immer wieder der Aufruf, keine Gewalt. Dann die Montagsdemonstration durch Leipzigs Stadtmitte. 70.000 Menschen mit Kerzen in der Hand. Trotz Provokation der Stasi, nicht eine Fensterscheibe geht zu Bruch. Die Staatsmacht ist schwer bewaffnet. In den Krankenhäusern stehen Blutkonserven bereit. Niemand weiß, ob die chinesische Lösung wirklich kommt. Bürgerrechtler Christoph Links, heute Verleger.
Dieser 9. Oktober war der Wendepunkt, war der eigentliche Tag der Revolution, denn an dem Abend hatten in Leipzig 70.000 Demonstranten die Staatsmacht besiegt und die Hoheit über die Straße gewonnen.
Per Telefon geht die Nachricht durch die Republik. Auch vor der Gethsemane-Kirche zieht sich die Staatsmacht zurück. Feiern auf den Straßen, endlose Erleichterung, Freude, Stolz und vor allem Hoffnung auf Veränderung. Für viele Ostdeutsche ist dieser Tag beinahe wichtiger als der Mauerfall.
Eben als Markstein am 9. Oktober, aber auch schon lange davor beim Friedenskreis Berlin-Pankow, bei den Treffen der Oppositionellen in den Kirchen und in den anderen Gremien. Und dies gehört in die gesamtdeutsche Erinnerung. Wir haben nicht nur die Mauer gestürmt, um schnell die deutsche Einheit zu bekommen. Wir haben eine eigene friedliche Revolution auf den Weg gebracht.
Der Herbst 1989 hat eine lange Vorgeschichte. 1975. Die DDR unterzeichnete in Helsinki die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE. Sie garantiert damit auch die Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Die Opposition schöpfte Hoffnung.
War voll von Liebe und war voll Vertrauen. Und Wärme war um ihn und war viel Zeit. So konnte er sich große Flügel bauen. Und alles in ihm war unendlich weit. So war es schließlich möglich, dass er flog. Die Erde ließ er unter sich zurück.
Bettina Wegner, Icarus, 1976. Doch die SED-Regierung verweigerte ihren Bürgern weiterhin Grundrechte.
bis man die Wärme von ihm nahm und ihn belog. Da blieb vom Ganzen in ihm nur ein Stück.
Ab Ende der 1970er Jahre stellten immer mehr DDR-Bürger einen Ausreiseantrag. Menschen, die jede Hoffnung verloren hatten. Enttäuschte Kommunisten, Freidenker, Künstler, Christen, Verzweifelte, Gequälte. Andere sammelten sich in Gruppen von Gleichgesinnten. 1981 gründete die junge Pfarrerin Ruth Misselwitz mit ihrem Mann und Freunden wie Vera Lengsfeld oder Freier Klier den Pankower Friedenskreis. Bis zu 100 Menschen, Christen wie Atheisten, kamen unter dem Dach der Kirche zusammen.
Der Anlass war die Aufrüstung und die zunehmende Militarisierung der ganzen Gesellschaft in der DDR. Der NATO-Doppelbeschluss, also die atomare Aufrüstung auf beiden Seiten in Ost und West und die Angst vor einem Atomkrieg, der uns unmittelbar betreffen würde.
Die Angst um die Zukunft ihrer Kinder, die unübersehbare Umweltverschmutzung mit ihren gesundheitlichen Folgen und der Versuch, selbst Verantwortung zu übernehmen.
Wir haben uns die Freiheit genommen, eigenständig zu denken, auch unseren Mund aufzumachen, uns zu versammeln. Dazu gab es Gott sei Dank die Möglichkeit in den Kirchen. Und wir haben gelernt, demokratisch miteinander umzugehen. Wir haben demokratische Verhaltensweisen wirklich antrainiert seit Anfang der 80er Jahre in diesen Gruppen, in diesen Kreisen.
Die Stasi war immer dabei im offenen Pankower Friedenskreis. Die Regimekritiker versuchten, damit umzugehen. Hans-Jürgen Misselwitz?
Naja, indem man das nach Möglichkeit ignorierte. Es gibt eine Art von Selbstkontrolle. Ich würde das nicht unbedingt Selbstzensur nennen, vielleicht haben es manche so empfunden, aber man konnte die Grenzen dann schon ganz schön weit rausschieben.
Trotz der Überwachung baute der Friedenskreis Kontakte zum Ausland auf.
Wir waren vernetzt und verbunden international mit ganz vielen Friedensgruppen. In Holland, in den USA, aus England, aus der Bundesrepublik. Und das war damals ja so der Geist, dass man versucht hat, über die Grenzen hinweg und über die feindlichen Blockaden hinweg Brücken zu bauen und miteinander gegen diese Gefahr eines Atomkrieges zu bauen.
Pfingsten 1987. Rockkonzerte vor dem Reichstag in West-Berlin, direkt an der Mauer. David Bowie, Genesis, Eurythmics. Hinter der Mauer wollen tausende junge DDR-Bürger mithören. Die Volkspolizei prügelt sie nieder. Spontane Protestdemonstrationen, Gorbi, Gorbi und die Mauer muss weg. Ausreiseanträge häufen sich. 24. November. Durchsuchungen und Verhaftungen in der Berliner Umweltbibliothek der Zionskirche. Ein wichtiger Treffpunkt der Opposition. Kein Glasnost, keine Perestroika.
Nein, nein, das will ich überhaupt nicht wissen. Der Kleine schob den Vorschlag heftig weg. Mein Diener ist ein wirklich gutes Kissen. Wenn er nicht liegt, dann flieg ich in den Dreck.
Stefan Kraftschick.
17. Januar 1988. Traditionelle Demonstration zur Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin. Bürgerrechtler tragen Plakate mit Rosa-Luxemburg-Zitaten. Die Freiheit ist immer auch die Freiheit der Andersdenkenden. Mehr als 100 Menschen werden verhaftet, manche ausgebürgert. 7. Mai. Bürgerrechtler weisen Wahlfälschungen bei den Kommunalwahlen nach. 19. Juni. Konzert mit Michael Jackson vor dem Reichstag. Wieder Proteste, wieder Verhaftungen. Frühjahr 1989. Die Ökumenische Versammlung der Kirchen in der DDR schließt nach über einem Jahr.
146 Delegierte aus evangelischen Kirchen, Freikirchen, katholischer Kirche hatten sich versammelt. Eigentlich eine theologische Veranstaltung. Doch schon im Vorfeld waren über 10.000 schriftliche Wortmeldungen von DDR-Bürgern eingegangen. Erstmalig war es möglich, halböffentlich zu äußern, was auf der Seele brennt. Verzweiflung über den festgefahrenen Sozialismus, keine Demokratie und Rechtssicherheit, keine Presse-, Meinungs- und Reisefreiheit, die gesundheitsgefährdende Umweltverschmutzung. Der Theologe und ehemalige SPD-Politiker Richard Schröder.
Das eine war die nicht von der Partei organisierte kleine Öffentlichkeit. Eine ganz tolle Erfahrung für diejenigen in den Gruppen, die bisher immer nur in Wohnzimmern diskutiert hatten. Der andere Punkt war, der Informationszugang, dass da eben Zahlen, die in der DDR irgendwo versteckt, zwar zugänglich waren und für bestimmte Umweltprobleme von großer Bedeutung, hier jetzt allen zugänglich waren.
Auch international wurde die Ökumenische Versammlung wahrgenommen, zumindest in Kirchenkreisen. Für die Dresdnerin Annemarie Müller war die Ökumenische Versammlung ein Prozess des Mündigwerdens.
Man wird geprägt durch die Schule, durch die Gesellschaft und irgendwann gibt es eine Zensur im eigenen Kopf. Auch ich habe viele Fragen nicht gedacht. Zum Beispiel, das Einparteiensystem in der DDR in Frage zu stellen, das war für mich so ein Erlebnis, als ich in der Arbeitsgruppe plötzlich diese Frage hörte und dachte, ja, du kannst die stellen. Oder was ist ein mündischer Bürger? Diese Fragen sich erstmal zuzulassen.
Die Stasi versuchte mit zahlreichen Spitzeln theologische und ideologische Zwietracht zu säen. Vergeblich. Der brisanteste der 12 Texte war »Mehr Gerechtigkeit in der DDR, unsere Aufgabe, unsere Erwartung mit deutlichen Forderungen«. Theologie wurde Politik. Über die Westmedien erfuhren auch nichtkirchliche DDR-Bürger davon. Der Berliner Katholik Bernd Streich.
Eine Hoffnung lernt gehen, war das Motto oder besser der Leitgedanke des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in der DDR. Dieser Prozess hat auch eine Wirkung in und für Europa und in und für die Welt gehabt und zu gesellschaftlichen Veränderungen geführt oder mindestens dazu beigetragen.
Nur Monate später gingen gerade die demokratietrainierten Teilnehmer der Ökumenischen Versammlung in die Politik. Richard Schröder, Wolfgang Thierse, Markus Meckel, Friedrich Schorlemmer, Hans-Jürgen Fischbeck, Erika Drees.
18. Oktober 1989. Erich Honecker tritt zurück. Nachfolger wird Egon Krenz. DDR-Medien berichten immer offener über Demonstrationen, Übergriffe, Massenausreisen. Initiativen wie der demokratische Aufbruch gründen sich. Noch immer Demonstrationen, noch immer Massenausreisen. 4. November, Berlin-Alexanderplatz. Die größte Demonstration in der Geschichte der DDR.
Fast 1 Million Menschen von damals 1,27 Millionen Einwohnern von Ost-Berlin. Über 80%. Christoph Hein erzählt in seinem neuesten Buch, dass der Chef des DDR-Fernsehens ob dieser absoluten Sensation dem Chef der westdeutschen Fernsehanstalten die Übertragung angeboten hatte. Antwort: geht nicht. Ein laufendes Tennisspiel mit Boris Becker solle weiter übertragen werden. Außerdem lege hier ja nur ein regionales Interesse vor. Hat sich sehr viel geändert seitdem?
9. November 1989, abends. In Berlin fällt die Mauer.
Werner Kretschell ist an diesem Abend Moderator einer politischen Veranstaltung. Die Mauer ist auf. Zögerliches Lachen im Publikum. Niemand kann es hier glauben. Doch Hunderttausende fahren noch in der Nacht von Ost nach West, von West nach Ost. Ganz Berlin liegt sich in den Armen. Auch vielen Westberlinern laufen die Tränen.
Donnerstag, 9. November 89. Ich jage mit dem Wagen nach Pankow. Zu Hause finde ich Konstanze, meine 20-jährige Tochter, und ihre Freundin Astrid, 21. Schnell sind wir im Auto und fahren zum nächsten Grenzübergang Bornholmer Straße. Traum und Wirklichkeit geraten durcheinander. Die Posten lassen uns durch. Die Mädchen weinen. Sie haben sich auf dem Rücksitz aneinander festgeklammert, als wäre ein Bombenangriff zu erwarten. Ich solle doch bitte umkehren. Natürlich, wir überqueren ja den Streifen, der 28 Jahre lang Todeszone war. Plötzlich sehen wir unglaublich Westberliner. Sie winken, jubeln, schreien. Aber wir müssen schnell zurück wegen der beiden Kleinen, die hoffentlich schlafen. Astrid bittet mich, an der nächsten Kreuzung anzuhalten. Sie will nur ganz kurz einen Fuß auf die Straße setzen. Bodenberührung. Armstrong nach der Mondlandung.
Gibt's ein schönes Wort für Hoffnung? Aufrecht gehen wie mit Knie. Das ist mein Berlin.
Reinhard May, 1990. Werner Kretschells Leben geht weiter zwischen Pfarrerpflichten und Weltpolitik. Was wird nun aus der DDR? Er moderiert runde Tische. Die ersten Versuche, die Vergangenheit aufzuarbeiten, Täter und Opfer an einen Tisch zu bringen. Kretschels Ahnung bestätigt sich. Sein Pfarrhaus war von oben bis unten verwanzt. 6 IMs waren allein auf ihn angesetzt, darunter sein Stellvertreter als Superintendent.
Dezember 1989, blutige Revolution in Rumänien, über 1000 Tote, weit über 3000 Verletzte. Nach 8 Tagen Sturz des Diktators Nicolae Ceausescu.
Heiliger Abend, das Land ist erschüttert von den Vorgängen in Rumänien. Die Menschen ahnen, dass eine solche Lösung auch bei uns hätte kommen können. Vor der Botschaft stehen Hunderte von Kerzen und die Leute der Mahnwache.
Viele DDR-Bürger wollen wissen, wie sie helfen können. Werner Kretschel lädt den rumänischen Botschafter eng verstrickt mit der berüchtigten Securitate zum Weihnachtsgottesdienst ein.
Am Abend erscheint der Botschafter tatsächlich mit einer Delegation. Ich nehme ihn mit in den Altarraum der überfüllten Kirche. Beim Hören des Kirchenchores, Tochter Zion, haben sie gesungen. Am Anfang der Christvesper spüre ich neben mir die Überwältigung dieses hart gewordenen Mannes. Er flüstert mir zu: Sie wissen gar nicht, was Sie mir angetan haben. Ich bin seit meiner Kindheit nicht mehr in einer Kirche gewesen. Es war mir verboten. Als Junge habe ich in einem orthodoxen Knabenchor gesungen. Er weint. Aber dann bittet er vor 800 Menschen hier in dieser Kirche um Hilfe für sein Land. Die Rede beginnt er mit den Worten: Liebe Brüder und Schwestern.
Auch Kretschels ältester Sohn Joachim ist wieder da. Er war über Ungarn nach West-Berlin geflohen. Kurz vor Mitternacht besucht Werner Kretschel spontan den gerade abgesetzten Egon Krenz.
Wir sprechen lange, sehr lange in dieser Nacht miteinander. Nur von den interessanten Worten vorher und nachher kann ich etwas sagen. Bei der Begrüßung meinte er: Wissen Sie, von meinen Genossen kommt keiner mehr, aber mein Pastor kommt. Es kam in unserem Gedankenaustausch nämlich heraus, dass er einmal getauft und konfirmiert worden war und darum gut wusste, was ein Pastor war. Und beim Abschied stellte er mir die unerwartete Frage: Wenn ich ins Gefängnis komme, besuchen Sie mich dann? Ich versprach es und habe ihn dann Jahre später, als er wirklich im Gefängnis saß, in Plötzensee besucht.
Februar 1990. Auf Einladung hält Werner Kretschel eine Predigt in Westminster Abbey in London. Über die Bergpredigt. Eine Utopie auch für ihn, gibt er zu, bis zum Herbst 1989.
Zehntausende Menschen haben in unserem Land und in anderen osteuropäischen Ländern im Geiste Jesu gehandelt. Es wurden den Soldaten, die den Befehl hatten, zuzuschlagen, Blumen geschenkt. Ich habe gesehen, wie die hasserfüllten Gesichter von Sicherheitsleuten sich in Hilflosigkeit verwandelten, weil ihnen Sanftmut begegnete. In den Kirchen, in denen sich die Demonstranten zu Hunderten, manchmal zu Tausenden drängten, in diesen Kirchen wurde es ganz still, wenn auch für die Machthaber gebetet wurde, obwohl ihre Schergen schlagbereit vor den Kirchen standen.
1990. Parteien gründen sich. Bürger retten riesige Berge von Stasi-Akten vor der Vernichtung. März 1990. Erste freie Wahlen in der DDR. Juni. Währungsunion von DDR und Bundesrepublik Deutschland. 3. Oktober 1990. Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten.
Nicht wenige DDR-Bürger brechen am 3. Oktober 1990 weinend zusammen, selbst die, die ihren Staat gehasst haben. Der vertraute Boden unter den Füßen weggezogen. Ein Verlust der eigenen Realität und Identität. Viele Wunden sind bis heute nicht verheilt. Auch Versöhnung zwischen Tätern und Opfern konnte es nur selten geben im Strudel des Zurechtkommens in den neuen Verhältnissen. Viele waren auch gleichzeitig Täter und Opfer. Und bis heute vermissen viele die Anerkennung der ganz anderen Lebenserfahrungen der Ostdeutschen. Die Diktatur bringt menschliche Abgründe hervor, aber auch besondere menschliche Größe. Werner Kretschel?
Es ist längst an der Zeit, neben die nachweislich und wirklich vorhanden gewesenen dunklen Seiten der DDR-Vergangenheit, die hellen, die menschlich oft eindrucksvollen Zeugnisse der DDR-Zeit in das Geschichtsbewusstsein zu heben. Diese positiven Merkmale fanden sich in allen Schichten der DDR-Gesellschaft, im linken Spektrum ebenso wie in konservativen Kreisen, in der Kunst ebenso wie im Alltagsleben. Die Versuche, die DDR-Wirklichkeit zu erfassen, müssen darum viel stärker diese Indikatoren in eine angemessene und gerechte Erforschung der DDR-Zeit einbeziehen.